Deutschlandfunk Interview.
Bilder aus Gaza-Stadt, konkret aus der umkämpften Al-Shifa-Klinik. Sie gingen um die Welt. Sie zeigten schwer verletzte, schreiende Menschen in vollgestopften Krankenhausfluren und Ärzte, die irgendwie versuchten zu helfen. Gleichzeitig hat das israelische Militär unter dem Krankenhaus ein Tunnelsystem entdeckt, sowie der Öffentlichkeit Waffen präsentiert, die dort gefunden sein sollen. Israel vermutet unter dem Al-Shifa-Krankenhaus eine Einsatzzentrale der terroristischen Hamas. Ich konnte gestern Abend mit Ahmad Abu Nada dazu sprechen. Er hat bis zum 13. November in der Shifa-Klinik Patienten versorgt, operiert, vor allem Gliedmaßen amputiert. Er ist Gefäßchirurg. Er wurde dazu in Deutschland ausgebildet. Er hat einen deutschen Pass. Letzte Woche Mittwoch wurde er mit Hilfe der deutschen Botschaft aus Gaza evakuiert und letzten Freitag wurde er zusammen mit anderen evakuierten Deutsch-Palästinensern von Bundespräsident Steinmeier in Berlin empfangen. Wie war dieses Treffen, habe ich Ahmad Abu Nada gestern Abend als erstes gefragt.
Also ich habe die Einladung als nett gefunden und ich habe mich gefreut für die Einladung, dass der Bundespräsident mit deutsch-palästinensischen Ärzten und ich weiß, da waren auch andere deutsch-palästinensische, die ihre Erfahrung erzählt haben, dass er uns eingeladen hat und unsere Erfahrung bzw. unsere Erlebnisse zugehört hat. Jeder hat von seinem Problem, von seinem Erlebnis halt erzählt.
Und was haben Sie, welche Geschichte haben Sie ihm erzählt? Sie haben ja wirklich sehr viel erlebt im Al-Shifa-Krankenhaus. Ich habe gelesen, dass die Klinik ja sehr lange teilweise ohne Wasser, ohne Strom war, dass sie unter unsäglichen Bedingungen operieren mussten. Welche Geschichte haben Sie Herrn Steinmeier erzählt?
Also ich habe ihm ja erzählt, wie ein Krankenhaus ohne Wasser, ohne Strom, ohne Sauerstoff und Instrumente laufen kann. Das war natürlich schwierig. Also ein Krankenhaus im normalen Fall braucht immer Nachschub und man braucht ja diese Basisdinge, damit man arbeiten und Patienten behandeln kann. Von vornherein waren die Patienten zahlreich, dass wir sehr große Probleme gehabt haben, alle behandeln zu können. Und dann musste man halt abwägen, welchen Patienten nehme ich jetzt in den OP-Saal, welchen Patienten lasse ich sterben, bei welchen Patienten mache ich jetzt Gefäßrekonstruktion. Die Operation dauert natürlich länger oder ich mache lieber direkt eine Oberschenkelamputation oder Armamputation dann schnell. Eine Aufklärung war nicht möglich, alles lief auf Notfall. Und wir als Chirurgen mussten dann halt direkt entscheiden, wie es weitergeht und was die richtige Behandlung ist.
Das heißt, Sie haben da stundenlang im Prinzip durchoperiert und mussten auch wirklich sehr oft entscheiden, diesen Patienten, da lohnt es sich, der kann überleben, dieser Patient, einen anderen muss ich vielleicht wirklich sterben lassen. Das haben Sie oft so entscheiden müssen.
Das war oft so, natürlich. Also wenn man, stellen Sie sich vor, da kommen 500 Patienten auf einmal, zum Beispiel am Tag von der Bombardierung des Al-Mamadani-Krankenhauses. Da steht jeder Chirurg rum und guckt, was soll ich jetzt machen? Wen soll ich jetzt operieren? Wen soll ich jetzt helfen? Also hunderte von Patienten haben geblutet. Ja, und wo soll ich anfangen? Dann muss halt ein Chirurg entscheiden, mit anderen Kollegen natürlich, okay, ich lasse den Patienten sterben, der Patient ist ein bisschen jünger, den nehme ich hier rein, dem Kind gebe ich eine Chance und so weiter und so fort.
Herr Abu Nada, wie haben Sie das denn ausgehalten und ertragen?
Letztendlich bin ich ja Arzt und dann muss ich ja Verletzten und Patienten helfen. Das ist ja natürlich, man denkt immer, okay, diese Gefühle muss man ja rausmachen aus dem Körper und versuchen, den Patienten irgendwie zu helfen. Mhm. Natürlich bin ich ja Mensch und natürlich erwarte ich, ich habe auch dort eine Familie, eine große Familie und meine enge Familie war auch da, meine Kinder und Frau. Und die ganze Zeit habe ich mir gedacht, kommt jetzt ein Sohn von mir, kommt jetzt meine Frau als Verletzte? Natürlich, diese Gedanke habe ich immer die ganze Zeit gehabt. Was ist mit meiner Mutter jetzt, wenn meine Mutter kommt? Meine Mutter ist 85 und die ältere Leute haben wir weniger Chance gegeben, muss ich sagen. Das muss ich ja ehrlich leider sagen. Ältere Leute haben wir gesagt, nö, wir operieren lieber Jüngere und Kinder als ältere Leute. Und dann habe ich gesagt, wenn meine Mutter jetzt kommt, was soll ich machen? Und bis jetzt, also ich spreche mit Ihnen jetzt und denke ich an meine Mutter. Was macht sie? Lebt sie noch?
Wissen Sie es denn? Ist Ihre Mutter jetzt in Sicherheit? Im Süden von Gaza soll sie jetzt ja sein?
Sie ist im Süden, aber ich aber muss ja sagen, kein Platz ist sicher dort. Und ich war selber im Süden und wurde überall bombardiert. Hm. Also sicher ist kein Platz dort leider. Ein bisschen ruhiger, ja. Ein bisschen ruhiger, ja. Hat man gemerkt. Aber sicher ist natürlich übertrieben. Ein Bekannter von mir ist Kollege in Dortmund. Seine Mutter kenne ich ganz persönlich. Ich habe sie auch behandelt, auch in Jabalia. Sie wiegt über 250 Kilogramm und sie kann nicht laufen. Wie soll sie gehen vom Norden nach Süden?
Herr Abunada, die deutsche Botschaft hatte Ihnen ja schon früher angeboten, Sie zu evakuieren, aber Sie haben das erstmal nicht angenommen. Warum nicht? Wollten Sie Ihre Patienten, wollten Sie Ihre Familie nicht zurücklassen?
Wissen Sie, ich bin ja Chefarzt dort und ich bin der einzige Facharzt für Gefäßchirurgie. Natürlich gibt es Kollegen, die sehr gut operieren können, aber die sind keine Fachärzte. Wer soll diese Patienten, also von der Masse von den Patienten, wer soll sie versorgen? Stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich lasse jetzt das Krankenhaus und gehe ich. Das würde niemand machen, glaube ich. Also mein Eid und was ich in Deutschland gelernt habe, der Patient ist heilig, das Krankenhaus ist heilig und ich bleibe, solange ich den Patienten helfen kann, ich habe auch der Botschaft geschildert, ich bleibe, solange ich den Patienten helfen kann und Leben retten kann, im Krankenhaus, wenn es nicht mehr geht, dann verlasse ich das Krankenhaus und das habe ich auch gemacht, als das Krankenhaus nicht mehr funktionierte und wir nur die Patienten sterben gesehen haben, dann habe ich gesagt, okay, sterben sehen ist nicht mein Ding, ich verlasse das Krankenhaus, das kann ich nicht mehr vertragen.
Herr Abunada, Sie haben da sehr viel erlebt, sehr viel durchgemacht. Auf Videos der israelischen Armee sieht man ja ein Tunnelsystem unter dem Al-Shifa-Krankenhaus. Da wurden auch Journalisten bereits durchgeführt. Das israelische Militär zeigt Waffen, die dort gefunden sein sollen. Und das israelische Militär, das wissen Sie, geht davon aus, dass die Hamas unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale hatte. Sie sagen, Sie haben davon nichts mitbekommen. Wie ist das möglich?
Das habe ich von den Nachrichten gehört. Wie gesagt, ich war jahrelang in Gaza und die letzten knapp 3 Jahre im Schifa-Krankenhaus und als Arzt gearbeitet. Wenn irgendwas davon wäre, ich habe nichts mitbekommen. Also das Krankenhaus war auch, der Eingang war offen. Keiner hat kontrolliert, keiner hat mich kontrolliert oder andere kontrolliert. Ich habe nichts mitbekommen.
Hm. Aber US-Geheimdienste gehen schon länger davon aus, dass die Hamas Krankenhäuser für ihre Zwecke nutzt. Und es gibt seit Jahren genau dazu immer wieder Hinweise, also seit Jahren. Teilweise von Ärzten, teilweise von internationalen Organisationen wie Amnesty International. Sie haben 3 Jahre am Schifa-Krankenhaus gearbeitet. Ich frage nochmal, und Sie haben nichts bemerkt?
Ich habe nichts bemerkt.
Der Leiter der Al-Shifa-Klinik, Mohammed Abu Salamia, der wird gerade vom israelischen Militär festgehalten. Trauen Sie ihm zu, Verbindung zur Hamas gehabt zu haben?
Ich glaube nicht. Also das habe ich von den Nachrichten gehört, dass er mitgenommen worden ist. Und wie gesagt, ich habe damit nichts bekommen. Also ich kenne ihn als Arzt, als Direktor. Ansonsten habe ich nichts mitbekommen.
Zeigt die Tatsache, dass unter dem Krankenhaus ein derartiges Tunnelsystem existiert, nicht vor allem, dass die Hamas ganz gezielt Menschen als Schutzschilde nutzt?
Ich wiederhole es nochmal. Ich war dort als Arzt und als Gefäßchirurg. Ja? Ich habe damit nichts zu tun gehabt und nichts mitbekommen.
Glauben Sie, Sie wollen ja zurück in den Gazastreifen, das haben Sie gesagt. Warum wollen Sie zurück in den Gazastreifen? Weil Sie sagen, ich kann nicht anders?
Das ist meine Arbeitsstelle. Und sind Sie nicht optimistisch, dass Frieden da herrscht und dass man in seinen Arbeitsplatz zurückkehrt? Oh, ich sehe das optimistisch. Ich hoffe, dass es bald Ruhe und Frieden gibt, dass man in seine Wohnung zurückkehrt.
Und wie nehmen Sie da die deutsche Position wahr? Sie wissen ja, Deutschland hat eine besondere Verantwortung gegenüber dem israelischen Volk. Gleichzeitig hat aber auch in Deutschland, gibt es Demonstrationen pro Palästina und es wird auch von Politikern immer wieder natürlich auch das humanitäre Leid in Gaza betont. Wie empfinden Sie die Haltung der Bundesregierung in diesem Konflikt?
Ich bin kein Politiker, aber wie man es hört in den Nachrichten, ist man ein bisschen enttäuscht. Und wie man auch in den anderen Nachrichten hört, ist die Glaubwürdigkeit Deutschland in den Nahen Osten verloren, leider. Man sieht die Haltung von Deutschland einseitig und ich hoffe, dass es bald ändert.
Aber können Sie die besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel nachvollziehen? Sie haben ja sehr lange in Deutschland gelebt, Sie haben ja auch einen deutschen Pass.
Wissen Sie, also ich bin für Frieden und Deutschland ist ein starkes Land. Und ich denke schon, dass Deutschland ganz schnell einen Friedensprozess leiten kann. Und Deutschland ist in der Lage, das zu machen.
Das heißt, Sie gehen mit einem gewissen Optimismus dann doch heraus, trotz all dem, was Sie erlebt haben.
Ich bin Chirurg und optimistischer Mensch. Wenn man große Verletzungen behandeln kann, dann kann man auch hoffen, dass es Frieden schnell herrscht.
Sagt Ahmad Abu Nada und ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
Bitteschön.